Deutschlandfunk, der Tag.
So klingen Gewinner.
Thank you, my friends. Thank you, my friends. Today is a good day for EPP. We won the European elections, my friends.
Ursula von der Leyen von der CDU ist das. Sie feiert, dass ihr Mitte-Rechts-Bündnis als stärkste Kraft aus diesen Europawahlen hervorgeht. Und sich selbst feiert sie gleich ein bisschen mit. Schließlich will sie sich mit diesem Rückenwind dann auch nochmal zur EU-Kommissionspräsidentin wählen lassen. Dabei sortieren sich die Kräfteverhältnisse im Europaparlament gerade ganz schön neu. Denn auch der ganz rechte Rand geht gestärkt aus diesen Wahlen hervor. In Frankreich gab es darauf die wohl krasseste Reaktion. Präsident Macron hat so deutlich an die rechte Marine Le Pen verloren, dass er das Parlament auflöst.
À l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était.
Er könne nicht so tun, als ob nichts passiert wäre, sagt er hier und kündigt Neuwahlen an. Da schaut der eine oder andere aus der Bundespolitik gerade ganz genau hin. Schließlich sind auch alle drei Ampelparteien echte Wahlverlierer. Das ist auch Jens Spahn von der CDU nicht entgangen.
Die Ampel ist einmal mehr abgewählt worden. Man fragt sich ja, was muss noch passieren? Wie hart muss die Klatsche immer wieder sein, bis die Ampel, bis Olaf Scholz verstehen, dass es so nicht weitergehen kann?
Wie aber geht's denn jetzt weiter und was folgt aus den Wahlergebnissen? Der Tag am 10. Juni 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Am Tag nach der Wahl ist jetzt klar, wer wie viele Abgeordnete nach Brüssel und nach Straßburg schicken darf, um in den kommenden 5 Jahren über die Europapolitik des Kontinents zu entscheiden. 27 Länder, darunter Deutschland, haben darüber abgestimmt, wie das Europaparlament in Zukunft zusammengesetzt ist. Zusammen mit unserer Europakorrespondentin Caroline Born können wir uns jetzt mal anschauen, wie die Wählenden abgestimmt haben und welche Machtoptionen es dadurch gibt. Caro, hallo nach Brüssel.
Hi.
So eine zentrale Frage im Wahlkampf, wir haben immer wieder darüber berichtet, du vor allem, die war ja, ob die Mitte hält. Hat sie gehalten?
Ich würde sagen, sie hat auf jeden Fall nicht ganz so stark gelitten, wie man es befürchtet hat. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Luft da in der Mitte, die wird dünner. Was vor allem daran liegt, dass die Liberalen so eingebrochen sind, unter anderem wegen den Verlusten in Frankreich. Die Grünen haben auch massiv verloren, aber die zählen ja bisher nicht zu dieser super großen informellen Koalition dazu. Aber es ist eben nicht ganz so dicke gekommen, wie man es vielleicht wirklich sich ausgemalt hatte. Bei den Grünen ist es sehr deutlich, dass die jetzt plötzlich auf dem 6. Platz stehen. Aber wenn wir uns die Ränge davor angucken, dann stehen die Christdemokraten weit, weit vorne auf dem 1. Platz, dahinter die Sozialdemokraten und die Liberalen. Und es zeichnet sich noch nicht ab, dass es sowas wie eine große vereinigte rechte Fraktion geben würde. Und selbst dann wären sie nicht mal zweitstärkste Kraft. Mhm. Also rechnerisch würde ich sagen, die Mitte hält. Und jetzt ist eben die große, große Frage, wird die denn auch zusammenstehen?
Ja, da gehen wir auf jeden Fall gleich noch ins Detail. Aber du sagst jetzt, ne, die Konservativen schon ganz vorne mit dabei. Könnte man ja quasi auch das Label Mitte erstmal draufkleben. Die haben eine Spitzenkandidatin, Ursula von der Leyen. Für sie heißt das ja, dass sie auch durchaus gute Chancen darauf hat, als EU-Kommissionspräsidentin nochmal wiedergewählt zu werden. Ist das denn ein Selbstläufer bei dem Ergebnis?
Nein, das ist kein Selbstläufer. Und da muss man immer wieder dazu sagen, dass es da auch nicht reicht, sich nur die Zahlen anzuschauen. Ich nenne sie trotzdem einmal. Also wenn Ursula von der Leyen von den Staats- und Regierungschefs vorgeschlagen wird, was nochmal eine ganz andere Anstrengung für sie wird, dann muss sie ja mit absoluter Mehrheit im Parlament bestätigt werden. Das wären die 361 Stimmen. Und da ist das bisherige Bündnis aus ihren Christdemokraten, aus Sozialdemokraten und Liberalen, da sind die deutlich drüber. Die haben so gut 400 Stimmen. Aber man sagt, dass man im EU-Parlament ungefähr so 10-15% drüber braucht, um sich als Kommissionspräsidentin wählen zu lassen. Was daran liegt, es gibt keinen Fraktionszwang. Und bei von der Leyen weiß man schon, die hat selbst in ihrem eigenen Lager nicht die volle Unterstützung. Also zum Beispiel die Konservativen aus Frankreich haben schon gesagt, dass sie sie nicht wählen würden. Und da gibt es jetzt eben die Überlegung, dass man diesmal die Grünen mit dazu nehmen könnte in diese informelle große Koalition. Aber die würden da auf jeden Fall Bedingungen formulieren, also beim Klimaschutz unter anderem. Oder ob man sich eher zu den Parteien auf der rechten Seite hin orientiert. Wir haben es ja ganz, ganz oft gehört jetzt im Wahlkampf, dass Manfred Weber drei Bedingungen formuliert hat, die sich dann auch Ursula von der Leyen zu eigen gemacht hat. Also dass für eine Zusammenarbeit es gegeben sein muss, dass die jeweiligen Partner pro EU, pro Ukraine und pro Rechtsstaat sind. Und wir haben eben auch gesehen, dass die Christdemokraten, insbesondere die Fratelli d'Italia von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, umgarnt haben, also ob man da Unterstützung bekommen könnte. Aber die anderen Partner, also Liberale und Sozialdemokraten, haben schon gesagt, wenn ihr rechts versucht, Stimmen zu fischen, dann kann es sein, dass wir von der Leyen nicht mehr unterstützen. Also da gibt es Drohungen von beiden Seiten.
Du hast es jetzt schon skizziert, also die Mitte behält die Mehrheit, aber eben, das ist das einerseits, andererseits, der rechte Rand in Europa wurde bei dieser Wahl eben auch deutlich gestärkt. Wer sind denn da die größten Gewinner im Europaparlament? Also jetzt auch, ne, die Fratelli d'Italia hast du gerade genannt, aber darüber hinaus, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
Ja, was gestern ja eingeschlagen hat, auch wenn es die Umfragen so vorhergesagt haben, sind die massiven Gewinne von Le Pen in Frankreich und das wahnsinnig schlechte Abschneiden von Macrons Renaissance-Partei, auch in Österreich. Die FPÖ ist da auf jeden Fall zu nennen. Insgesamt sind rechte Parteien in 5 Mitgliedstaaten vorne und in 7 weiteren sind sie auf Platz 2 und 3. Unter anderem die AfD in Deutschland, die da Zweite geworden ist. Aber dieser in dem Fall Rechtsruck, also vor allem in Paris, der ist viel, viel sichtbarer in den Hauptstädten.
Ja,
was
sichtbar,
ein bisschen daran liegt.
Entschuldigung, aber sichtbar ist ja fast noch untertrieben. Ne? Also in Frankreich selbst, wir haben da unsere Frankreich-Korrespondentin heute auch so im Radio, im linearen Programm rauf und runter, die sagt, da ist es ein politisches Beben, dass Frankreichs Präsident Macron eben direkt reagiert hat und ja sogar das Parlament auflöst, weil er so massiv verloren hat und Neuwahlen jetzt ankündigt. Also massiver in den Ländern selbst, sagst du, aber gibt es denn darauf, dass da tatsächlich jetzt gerade sich das Nachbarland, ein wichtiges Mitgliedsland, so komplett vom Kopf auf die Füße stellt, gibt es darauf denn Reaktionen in Brüssel?
Also auf jeden Fall hat es, glaube ich, alle umgehauen, diese Ankündigung von Macron. Da hat eigentlich keiner mit gerechnet. Es gibt hier die Einschätzung, na gut, was wäre denn passiert, wenn Macron es einfach hätte laufen lassen, mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen, also dass er sozusagen unter Druck war, irgendwas machen zu müssen, aber dass er damit natürlich ein hohes Risiko eingeht, dass er Neuwahlen angesetzt hat. Und da sorgt man sich natürlich hier in Brüssel, was könnte das bedeuten, wenn Le Pens Partei dann stark abschneidet, wenn sie auch mit in der Regierung sitzen. Und das heißt, wenn sie dann auch hier in Brüssel bei den Treffen der Ministerinnen und Minister plötzlich mit am Tisch sitzen und mitentscheiden, das könnte ja durchaus die Stimmung noch mal drehen hier.
Ja, du sagst, das ist natürlich schwierig, so ein paar Stunden nach der Wahl, es passiert super viel gleichzeitig. Da ist es nicht so einfach, die politischen Folgen jetzt für das Parlament wirklich schon, ne, glasklar vorherzusehen. Aber wir wissen ja aus den Schilderungen immer wieder, die Rechten in Europa, die sind eben einigermaßen zerstritten und bilden da gar nicht so einen geschlossenen Block und gucken jetzt natürlich nach der Wahl auch, mit wem kann man da Allianzen bilden. Wir haben ja kurz vor der Wahl noch die Nachricht gehabt, dass eben die extreme ID-Fraktion die AfD ausgeschlossen hat wegen der Nazi-Verharmlosung des Spitzenkandidaten, gar nicht mal wegen der Spionagevorwürfe oder was da sonst noch alles im Raum stand. Jetzt ist die Nachricht des Tages, dass der nun gar nicht mehr Teil der neuen AfD-Delegation im Europaparlament sein wird. Seine Gruppe, die wirft ihn raus. Reicht das, damit die AfD wieder in der Fraktion aufgenommen wird? Was glaubst du?
Ja, das ist eine Frage, die lässt sich gerade noch gar nicht so einfach beantworten. Also man geht davon aus, dass es wahrscheinlich nicht reicht, weil Le Pen ja immer diesen Kurs fährt der Entteufelung, mit dem sie sich auch für die Präsidentschaftswahlen in Frankreich in Stellung bringen will. Und dass ihr da so eine Partei wie die AfD, die sich doch deutlich radikaler gibt, beim Rassemblement National hat man das sehr stark abgelegt, hat da sehr großen Wert drauf gelegt, dass die da nur stören würde. Und deswegen ist es gar nicht mal so sicher, dass die AfD da wieder reinkommt. Le Pen hat auch ganz anderes im Sinn. Also sie hat ja ein Angebot gemacht an Giorgia Meloni, die führend ist in der EKR-Fraktion, also der sogenannten gemäßigt rechten Fraktion, ob man da stärker zusammenarbeiten könnte. Aber Meloni hält sich da noch alles offen. Wer auch gerne Teil dieser EKR, in der Melonis Partei dominant ist, werden würde, ist Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, seine Fidesz-Partei. Die sind momentan auch noch fraktionslos. Und
haben jetzt ganz schön verloren. Da ist es, ne?
Die haben verloren, genau, mit der neuen Oppositionspartei, die da aus dem Stand sehr, sehr stark war. Und der würde gerne rein, denn es gibt ja auch mit Meloni und dem tschechischen Ministerpräsidenten Fiala zwei Staats- und Regierungschefs, die dann zu dieser EKR-Gruppe gehören. Und da würde sich Orban natürlich total gern dazu gesellen. Es ist aber schwierig, ob er da reinkommt, weil ihn da seine starke Russland-Nähe in die Quere kommt. Da haben schon andere Parteien aus dieser Gruppe angekündigt, wenn Orban zu uns kommt, dann gehen wir. Also zum Beispiel aus Finnland oder aus Schweden, die das nicht mitmachen würden. Also es ist noch wahnsinnig viel im Fluss. Und für die AfD stellt sich die Frage, wenn die nirgendwo reinkommen, schaffen sie es vielleicht, eine eigene Fraktion aufzubauen mit verschiedenen Kleinstparteien auf der rechten Seite. Das ist auch noch eine Idee, genauso wie es möglich wäre, dass es mit dem neuen Bündnis Sarah Wagenknecht mit noch ein paar anderen Parteien noch mal eine linkspopulistische Fraktion geben könnte. Da ist auch noch viel im Fluss und da werden jetzt ganz viele Gespräche im Moment geführt. Und es gibt so einen Stichtag Anfang Juli, der heißt Cut-off-Day. Bis dahin müssen sich die Fraktionen gebildet haben. Danach kann sich auch noch alles verändern. Aber das hat man sich im Parlament als Stichtag gesetzt. Und das könnte so ein erster Fixpunkt sein, bis wann sich da was getan hat.
Dann danke ich dir für den Moment, liebe Caro. Liebe Grüße nach Brüssel und halt gut durch bei der Berichterstattung dieser riesigen Europawahl. Ciao.
Tschüss.
So, nachdem uns Caro aus Brüssel jetzt mal auf den neuesten Stand gebracht hat, wie wer abgestimmt hat und was das für die Machtverhältnisse heißt, freue ich mich, dass wir uns das jetzt nochmal genauer anschauen und vor allem analysieren können. Und zwar mit dem Europaexperten Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo erstmal nach Berlin.
Hallo.
Das, was wir da jetzt bei der Wahl erlebt haben, ist das jetzt der erwartete Rechtsruck in Europa?
Eine große Verschiebung nach rechts ist eigentlich ausgeblieben, mit Ausnahme wirklich von Deutschland und Frankreich. Da war die Verschiebung schon deutlicher. Wenn man sich insgesamt das Europäische Parlament anguckt, dann ist es eigentlich so, dass die Mitte-Rechts-Europäische Volkspartei sogar ihre Sitze ausbauen konnten und auch die Verluste bei den Liberalen und Sozialdemokraten sich in Grenzen halten. Am Ende also eine Mehrheit der Mitte das wahrscheinlichste Ergebnis für die nächste Legislaturperiode sein wird.
Eine starke Mitte, aber dann doch in einigen Ländern auch eben ein ganz starker rechter Rand. Die starken Fratelli d'Italia, der Rassemblement National, die AfD, die FPÖ, das kam ja alles mehr oder weniger mit Ansage. Warum haben die anderen Parteien das nicht verhindern können?
Ich glaube, es kommen eigentlich zwei Faktoren zusammen. Das eine ist, dass die Europawahl immer noch eigentlich 27 nationale Wahlen nebeneinander sind, wo auch viel Frust über nationale Regierungen abgeladen werden. In Frankreich beispielsweise fast ein Referendum gegen Macron und auch in Deutschland viel Anti-Ampel-Wahlkampf. Und das Zweite ist eben, dass viele Bürgerinnen und Bürger auch ihren Missfallen mit europäischer Politik ausgedrückt haben. Denn was wir auch mit der Verschiebung nach Mitte rechts sehen, ist eigentlich der Wunsch, weniger Klimapolitik, eine härtere Migrationspolitik und ein stärkerer Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Europawahlen solche politischen Signale nach Brüssel und in die nationalen Parlamente schicken können.
Und dass da jetzt grüne Liberale so eklatant verloren haben, das konnte ja noch nicht mal die hohe Wahlbeteiligung verhindern. Wie erklären Sie sich das?
Das hängt auch mit den Wahlen von 2019 zusammen, die wir als Vergleichsmaßstab nehmen. Wir denken mal zurück, 2019, das war gerade die Hochzeit von Fridays for Future. Eine grüne Welle ging quasi durch Europa und hat vielen grünen, aber auch liberalen Parteien damals sehr, sehr gute Ergebnisse verliehen. Und im Vergleich waren sie jetzt 2024 eher die größten Verlierer. Und ich glaube, das ist eben auch ein Ergebnis dieser Europawahl, dass sich in vielen europäischen Staaten die Bürgerinnen und Bürger gerade von Grünen, aber eben zum Teil auch liberalen Parteien abgewandt haben, weil sie die Ergebnisse auf europäischer Ebene, die Politikinhalte, die rausgekommen sind, so auch nicht mehr weiter unterstützen wollten.
Ich erinnere mich 2019, das war ja quasi so die Klimawahl, da ging es ganz stark um Klimathemen. Was war denn dieses Mal so das dominante Thema? War das Migration oder einfach auch der Rechtsruck, der erwartete an sich?
Ich glaube schon eher der Rechtsruck, zumindest wenn wir die europäischen Medien angucken, dann war das Thema, was in allen Mitgliedstaaten in irgendeiner Form diskutiert worden ist. Und dann kam es auf die einzelnen Mitgliedstaaten an. Da war dann eben teilweise die Migration das Thema Nummer eins, in anderen eher die Frage der Sicherheit und des Krieges mit der Ukraine. Und das dritte große Thema, glaube ich, übergreifend war die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, die Frage der hohen Inflation und inwieweit man sich eigentlich noch Häuser, Wohnraum leisten kann. Und all das sind Themen, die eigentlich eher Mitte-Rechts- und Rechtsaußenparteien gestärkt haben.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland sagt da jetzt, da kann man gar nicht mehr von Protestwahlen sprechen, was da in diesem Jahr passiert ist. Also das mit der AfD, ich zitiere mal, eine Partei mit eindeutigen Bezügen zu rechtsextremem Gedankengut gewählt wurde. Wie erklären Sie das? Steckt dahinter ein Rechtsruck in den Köpfen? Oder ist das gar keine Überzeugung?
Ich glaube, das Wichtige ist schon, dass diese Wahl gezeigt hat, dass die AfD mittlerweile Stammwähler von rund 15-17% erreicht. Denn wir hatten ja eigentlich einen Skandal nach der anderen mit den Spionageskandalen, dem Rauswurf aus der Fraktion im Europäischen Parlament. Und trotzdem haben sie der AfD offensichtlich nicht sehr stark geschadet. Und diese Stammwähler waren offensichtlich bereit, trotz der Radikalisierung der AfD weiterhin da ihre Stimme zu geben. Und interessanterweise hatten wir auch gerade in AfD-Hochburgen in Ostdeutschland eine besonders hohe Wahlbeteiligung. Also hier hat die AfD ihr Wählerpotenzial mobilisiert. Und das Zweite, was mir wichtig ist zu sagen, die meisten anderen rechtsaußen europäischen Parteien gehen mittlerweile eher einen Weg der Moderisierung. Sie wollen regierungsfähig bleiben, gerade Marine Le Pen in Frankreich. Und die AfD ist fast die einzige, die sie immer weiter radikalisiert hat. Und daher verstehe ich diese Sorgen, die hier ausgedrückt werden, auch besonders deutlich.
Und diese Radikalisierung, die ist ja selbst bei Marine Le Pen, wir haben im Vorfeld der Wahl darüber berichtet, übel aufgestoßen und sie hat sich zumindest distanziert und die AfD eben aus der gemeinsamen Fraktion erstmal rausgeschmissen. Jetzt hat die AfD ja nach der Wahl reagiert. Die neu gewählten Abgeordneten haben entschieden, dass ihr umstrittener Spitzenkandidat Kra aus der Delegation geworfen wird. Wie schätzen Sie das ein? Ist damit der Weg frei zurück in die Fraktion, in der auch Marine Le Pen sitzt?
Das glaube ich nicht, denn für Marine Le Pen und viele anderen der Rechtsaußenparteien war es auch ein geschickter eigener Schachzug. Sie haben quasi die AfD in die Schmuddelecke gesteckt und damit gesagt, wir sind zwar rechtsaußen, aber mit uns kann man arbeiten. Und daher ist das Interesse eigentlich relativ gering, bei ihr jetzt wieder die Tür für die AfD zu öffnen. Die Frage ist eher, die AfD scheint anzustreben, eine eigene Mini-Fraktion noch mal weiter rechts im Europäischen Parlament aufzubauen. Dafür bräuchte sie 23 Abgeordnete aus mindestens 7 EU-Staaten. Sie hat jetzt selber 16, ohne Maximilian Kra nur 15 Abgeordnete. Und da ist jetzt die Frage, ob sie genug Verbündete in den nächsten Tagen in Brüssel finden wird, um noch diese Rechtsaußen-Mini-Fraktion zu gründen. Die wäre dann aber politisch wahrscheinlich relativ wenig relevant, da es wirklich dann reine Fundamentalopposition wäre.
Und umgekehrt ist die Frage ja jetzt auch, ob die viel zitierte Brandmauer nach rechts außen hält und ob, ja, wo sie überhaupt lang verläuft. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die hat ja gute Chancen auf eine zweite Amtszeit. Die Sozialdemokraten, also die SPD in Deutschland, die stellt dafür aber Bedingungen für ihre Stimmen und sagt eben, kein Bündnis mit Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Wird diese rote Linie da von der Kommissionspräsidentin eingehalten werden?
Die gute Nachricht für Ursula von der Leyen ist, dass die EVP so gut abgeschnitten hat, dass die drei Fraktionen der Mitte, also Mitte-Rechts-Europäische Volkspartei, Europäische Sozialdemokraten und Liberale, zusammen über 400 Sitze haben. Und sie braucht für eine Mehrheit 361. Jetzt sind Fraktionen im EU-Parlament weniger diszipliniert als auf nationaler Ebene, aber diese 400 sollten eigentlich ausreichen. Deswegen wird sie anders als vor der Wahl erwartet gar nicht so sicher abhängig sein von den Stimmen etwa von Giorgia Meloni und ihren europäischen Konservativen und Reformen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass für die Wahl der Kommissionspräsidentin eigentlich diese Brandmauer noch erhalten bleibt, aber vielleicht später in der Legislaturperiode bei einzelnen inhaltlichen Fragen, etwa der Wirtschaftspolitik, einer wirtschaftsfreundlicheren Politik im Bereich Klima, da vielleicht vereinzelt die EVP sich öffnen würden, wird um Kooperation mit dem nationalkonservativen Spektrum, also wie Giorgia Meloni, die bisher diese Bedingungen von Ursula von der Leyen pro Ukraine, pro Rechtsstaatlichkeit und pro EU zu sein, erfüllt und wo sie sich zumindest in Wirtschafts- und Migrationsfragen Kooperation vorstellen kann.
Wer das ja nun wirklich nicht erfüllt, das ist Ungarns Fidesz-Partei. Das finde ich ganz interessant. Sie haben gerade gesagt, dass der erwartete Rechtsruck ja doch nicht so groß ausgefallen ist. Ungarn gehört sicherlich dazu. Viktor Orban hat sein bisher schlechtestes Ergebnis erzielt, also völlig gegen den Trend, kann man vielleicht auch sagen. Wie erklären Sie sich das denn?
Ja, es ist eigentlich erstmal so zu erklären, dass er neue Opposition in Ungarn hat. Und zwar gibt es eine ganz neue Partei, die auf den Stand 30% erreicht hat, die eher aus dem Mitte-Rechts-Spektrum kommt und sich wohl auch der Europäischen Volkspartei anschließen kann. Und die war anschlussfähiger in Ungarn als die bisherige Mitte-Links-Links-Außen-Opposition. Und damit ist Viktor Orban erstmals richtig unter Druck geraten. Und ich erwarte auch, dass er Schwierigkeiten haben wird, im EU-Parlament selbst Anschluss zu finden, denn er schielt ja auf eine Mitgliedschaft im EKR, also der Fraktion von Melonis Partei, die hat aber bisher eher abwartend darauf reagiert und er ist mit dieser Wahl eher geschwächt herausgegangen.
Absolut geschwächt ist ja auch der französische Präsident Macron, Sie haben Frankreich vorhin schon angesprochen. Die Wahlniederlage für ihn, die muss man sagen, ist ja ziemlich genauso ausgefallen, wie man das vorhergesehen hatte und doch hat er dann für viele ziemlich überraschend reagiert und löst jetzt das Parlament auf. Warum tut er das?
Ja, das ist ein Spiel mit sehr, sehr hohem Risiko. Die Erklärungen, die heute aus Frankreich kommen, sind eigentlich zweierlei, dass er auf der einen Seite die Franzosen vor die Wahl stellen will und sagen, jetzt entscheidet nochmal für die letztlichen 3 Jahre meiner Amtszeit für das Parlament. Seid ihr für mich oder für die Rechtsaußenpartei von Marine Le Pen? Und dass er zweitens, falls er dann aber mit diesem Spiel doch verlieren würde, in eine sogenannte Kohabitation gehen würde, also wo Marine Le Pen oder Bardella, der Europaspitzenkandidaten, Premierminister werden würde und dann quasi die Rechtsaußenpartei in die Verantwortung ziehen würde. Beides ist aber ein Spiel mit sehr, sehr hohem Risiko und das wird nochmal ein sehr, sehr spannender Sommer für Europa, denn selbst eine Kohabitation, also eine Regierungsführung immer noch mit einem Präsidenten Macron, wäre für Europa mit sehr, sehr schwierigen Fragen verbunden, die nicht einfach zu beantworten wären.
Es hat dann wiederum nur ein paar Stunden gedauert, bis der CSU-Chef Markus Söder für Deutschland ebenfalls vorgezogene Neuwahlen gefordert hat. Wie ordnen Sie das denn ein?
Ja, dazu muss man sagen, dass die Situation in Frankreich natürlich anders ist. Der Präsident kann einfach das Parlament auflösen und Macron würde, wie gesagt, selbst im Amt bleiben. Es geht also nur um die in Frankreich vergleichsweise weniger bedeutsame Regierung. In Deutschland würden Neuwahlen ja auch eine komplett neue Regierung bedeuten. Und da ist meine Einschätzung, dass bisher keine der Regierungsparteien, die ja alle abgestraft worden sind bei diesen Europawahlen, daran ein Interesse hat. Aber wir haben genug Überraschungen in diesem politischen Sommer erlebt.
Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Zoomen wir jetzt mal rein, wie in Deutschland gewählt wurde und warum. Also ich fasse nochmal zusammen. Die Union räumt ab. Die AfD hat bundesweit starke Zugewinne, ist auf Platz 2, im Osten sogar auf Platz 1 in 3 Bundesländern. Alle Ampelparteien verlieren und die Stimmen aus der Kanzlerpartei, wenn man die hört jetzt nach der Wahl, dann klingt das mehr als frustriert über das schlechteste bundesweite Ergebnis seit 1949. So, wir sprechen jetzt mal über die Folgen dieser Europawahl für die Bundespolitik und das können wir wunderbar tun mit Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio. Hallo Ann-Kathrin.
Moin.
Also die Union feiert, die SPD wirft sich in den Staub und alle gucken auf die Parteichefs Friedrich Merz und Olaf Scholz, obwohl die ja aufmerksamen Beobachtern wird es aufgefallen sein, auf gar keinem Wahlzettel drauf waren. Welche Rolle haben die zwei denn bei dieser Wahl gespielt?
Also ich glaube, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler eine ganz große Rolle gespielt hat, weil wenn man sich anguckt in den Nachwahlbefragungen, was denn eigentlich wahlentscheidend war, die Bundespolitik oder die Europapolitik, dann war das definitiv bei dieser Wahl die Bundespolitik, liegt mit 55% deutlich vor der Europapolitik, mit 38%, das sind Zahlen von Infratest DIMAP. Und wer ist prägend für die Bundespolitik? Natürlich Olaf Scholz, natürlich die Ampelkoalition und auch die dort immer wieder stattfindenden Streitigkeiten. Insofern denke ich, kann man schon sagen, dass Olaf Scholz eine Menge zu tun hat mit diesem Wahlergebnis. Friedrich Merz, ich glaube, der musste gar nicht so viel machen angesichts der Streitigkeiten in der Ampelkoalition. Der hat heute auch davon gesprochen, dass die Union ja immerhin die Untergrenze erreicht hat. Also 30%, das war das Ziel, was er festgelegt hat, was die Union erreichen soll. Ja, Glückwunsch, knapp geschafft. So richtig gefreut hat der sich tatsächlich heute auch nicht. Also man hat zwar die Wahl gewonnen aus deutscher Perspektive, aber man hat auch gleichzeitig deutlich an die AfD verloren, Wählerinnen und Wähler. Darauf hat Katharina Hamberger eben nochmal hingewiesen, als ich mich mit ihr abgesprochen habe, was sie mir so mitgeben kann für dieses Gespräch. Also ja, Union ist Wahlgewinner, aber irgendwie auch nicht so richtig.
Ja, die AfD, das fällt natürlich an so einem Tag nach der Wahl besonders auf. Die hat ihr bislang bestes Ergebnis erreicht, im Westen zweitstärkste und im Osten überall stärkste Kraft. Haben da echt all die Demos gegen die AfD teilweise explizit, gegen rechts, nichts bewirkt und haben dann auch die ganzen selbstverschuldeten Skandale bei der AfD überhaupt keine Spuren hinterlassen.
Ja, 15,9%, das ist das Ergebnis, was die AfD geholt hat. Und das ist wohl das, womit wir uns anfreunden müssen, was die stabile Grundlage derer ist, die in Deutschland tatsächlich bereit sind, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Das ist schon angesprochen, die Spitzenkandidaten haben beide voraussichtlich Dreck am Stecken. Der eine soll dicke mit China sein, der andere soll dicke mit Russland sein. Wir haben über die Verfehlungen im Vorfeld ja auch vielfach berichtet. Nimmt jetzt eine interessante Wolte, weil Krah hatte ja Auftrittsverbot im AfD-Wahlkampf, ist dann tatsächlich doch aufgetreten, unter anderem in Dresden. Aber so richtig hundertprozentig distanziert hat man sich von dem eigenen Spitzenkandidaten immer auch nicht, zumindest nicht Tino Chrupalla, gestern Abend am Wahlabend auch nicht. Und heute hat dann die AfD-Delegation, also diejenigen, die ins Europaparlament gewählt worden sind, die haben entschieden, dass Krah nicht Teil dieser Delegation sein soll, haben ihn quasi ausgeschlossen, wollen jetzt ohne ihn verhandeln, um einen neuen Platz in einer Fraktion zu finden, um also gegebenenfalls wieder in die Idee mit Marine Le Pen reinzukommen, ohne den Extremisten am Bein. So formuliere ich es jetzt mal flapsig. Also auch da ist im Moment einiges in Bewegung. Insgesamt kann die AfD natürlich super zufrieden sein mit diesem Ergebnis. Du hast die Demos angesprochen. Davon haben die Umfragewerte bundespolitisch ja kurzzeitig Schaden genommen, sind runtergegangen. Aber dieses Ergebnis, das ist total nach deren Geschmack. Und mit Blick auf die Landtagswahlen dann in Ostdeutschland im Herbst ist man natürlich total guter Dinger da.
Jetzt muss man ja sagen, dass sich die linken Parteien, gerade die linken Parteien, extra dafür eingesetzt hatten, dass das Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt wurde bei der Europawahl. Was wir jetzt aber sehen, die AfD hat in keiner Altersklasse so stark gewonnen wie unter diesen jungen Leuten, weil unter jungen Wählerinnen und Wählern zwischen 16 und 24. Wie kommt's?
Da muss man, glaube ich, einschränkend nochmal das zu Protokoll geben, was Omid Noripur, Co-Parteichef der Grünen, gerade gesagt hat in der Pressekonferenz. Man habe sich nicht dafür eingesetzt, das Wahlalter zu senken, weil man gedacht hat, dass man selbst davon profitiert. Also, dass die jungen Menschen irgendwie besonders viel Grüne wählen oder linke Parteien wählen. Weil ehrlicherweise, das wäre ja von vornherein eine Fehlannahme gewesen. Es ist ja immer so ein Mythos, dass die Jugend besonders links ist. Das ist aber de facto einfach schlichtweg nicht so. Das ist ein krasses Vorurteil. Und dass jetzt die AfD so viele Stimmen auch von jungen Bürgerinnen und Bürgern bekommen hat, da gibt es, glaube ich, mehrere Erklärungsstränge für, ohne dass ich jetzt in Anspruch nehmen würde, dass ich tatsächlich alle davon auch schon aufzählen kann. Es gibt einige, die sagen jetzt, das liegt an TikTok, weil die AfD so erfolgreich ist bei TikTok, hat sie da so viele Menschen erreicht. Das kann ein Aspekt sein, der dabei auch eine Rolle gespielt hat. Ein anderer Aspekt kann sein, eine gewisse gefühlte Zukunftslosigkeit auch von Teilen der jungen Generation. So das Gefühl, dass die Politik gar nicht so richtig was tut für die Jungen. Vielleicht auch noch geprägt teilweise durch die Erfahrung aus der Corona-Pandemie, wo Kinder und Jugendliche ja echt krass zurückstecken mussten. Und dann muss man sich angesichts der Krisensituation, glaube ich, auch die Frage stellen, welches Zukunftsversprechen hat die Politik im Moment eigentlich an die junge Generation? Wenn du da so guckst in die Wahlprogramme, ja, ist ein bisschen dünne, ne? Und es könnte sein, dass das dazu geführt hat, dass tatsächlich da auch so ein Protestwahlfaktor eingetreten ist. Man darf dann wiederum aber auch extremistische Einstellungen bei den Menschen nicht unterschätzen. Also ich will jetzt nicht so verstanden werden im Sinne von AfD wählen ist Protestwahl. Ne? Und was man dann, glaube ich, auch noch zu Protokoll nehmen muss, Nadine Lindner, meine Kollegin, die ja für die AfD zuständig ist, die hat sich gestern ein bisschen bei der Partei umgehört und hat da unter anderem auch den Aspekt gehört, dass für viele Jugendliche die AfD im Grunde längst dazugehören würde. Die Partei ist ja 2013 gegründet worden, also vor 11 Jahren. Also aus Sicht von Leuten, die jetzt das erste Mal wählen, ist die AfD schlicht auch einfach eine etablierte Partei. Da ist nicht mehr so der IBÄ-Faktor.
Aber der AfD zum Beispiel hat das Bündnis die Stimmen nicht geklaut. Hast du denn eine Erklärung dafür, dass BSW jetzt so stark geworden ist rund um Sarah Wagenknecht?
Ich würde dazu nochmal in Zahlen von Infratest DIMAP reingucken wollen. Und zwar zur Frage, welches Thema spielt für ihre Wahlentscheidung die größte Rolle? Und da ist tatsächlich das Thema Friedenssicherung ganz oben auf Platz 1 und auf Platz 2 ist die soziale Sicherheit, auf Platz 3 Zuwanderung. Und ich würde sagen, das sind alles drei Aspekte, wo das Bündnis Sarah Wagenknecht definitiv Punkte anzubieten hat und wo die Partei sich auch deutlich unterscheidet von dem, was beispielsweise die SPD in dieser Frage sagt. Friedenssicherung.
Und der Friedenskanzler, ne? Das war genau. Doch der Wahlkampf. Das scheint nicht aufgegangen zu sein.
Ja, Friedenssicherung, da ist die SPD zwar durchaus zurückhaltend, was Waffenlieferungen an die Ukraine angeht und man ist immer sehr abgewogen. Aber jetzt kurz vor der Wahl hat Bundeskanzler Olaf Scholz ja beispielsweise nochmal gesagt, dass die Ukraine deutsche Waffensysteme auch nutzen darf, um sich über die Grenze hinweg zu verteidigen, also mit Waffen aus deutscher Produktion nach Russland reinschießen darf, um es mal ganz platt zu sagen. Da hat Sarah Wagenknecht vorher noch gesagt, Moment mal, aber jetzt machen Sie ja einen U-Turn, Herr Bundeskanzler, warum denn? Das waren jetzt nicht exakt Ihre Worte, ich habe das wirklich sehr stark paraphrasiert.
Das klang auch eher nach Büsker.
Aber das ist so ein Thema, wo sich das Bündnis wirklich sehr stark von der SPD abgrenzt und damit, glaube ich, einfach nochmal sehr stark auch Wählerinnen und Wähler im Osten zu mobilisieren weiß, die nicht zur AfD wollen, weil ihnen das zu rechtsextrem ist, aber die doch irgendwie sagen, das mit der Ukraine, ob das alles im Moment so richtig ist, das wissen wir nicht. Übrigens deshalb merkt man heute auch in den Statements zahlreicher Parteien, unter anderem bei der FDP war das Thema, da hat Christian Lindner gesagt, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern noch mal stärker erklären, warum wir eigentlich die Ukraine unterstützen. Also das deutsche Engagement für die Ukraine, die Entwicklung des Krieges, das ist einfach auch eines der Wahlthemen gewesen. Und auch wenn das für Akteure, die sich jeden Tag damit beschäftigen, vielleicht total auf der Hand liegt, warum Deutschland die Ukraine unterstützen sollte, nämlich weil Russland einen imperialen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und wenn das einmal funktioniert, Grenzen mit Gewalt zu verschieben, dann funktioniert das vielleicht auch ein zweites Mal und deshalb gerät die Sicherheit in Europa in Gefahr. So hat es Olaf Scholz ja letzte Woche nochmal in der Regierungserklärung zu erklären versucht. Aber das kommt halt bei vielen Menschen nicht unbedingt so an, weil eigentlich sehnen sich alle total nach Frieden und das ist so ein Punkt, den Sarah Wagenknecht echt angesprochen hat, zusammen dann auch nochmal mit dem Punkt so soziale Sicherheit. Da darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass viele Menschen in Deutschland im Moment das Gefühl haben, es geht uns nicht gut und vielen Menschen in Deutschland geht es auch real nicht gut. Und ob die sozialdemokratische Partei mit ihrem Kanzler tatsächlich dieses Thema soziale Sicherheit richtig adressiert, da würde ich ein sehr großes Fragezeichen dran machen wollen.
Achtung, Spitzenklasse Überleitung und auch nochmal eine steile These. Vielleicht muss man ja auch Klimaschutz und Klimapolitik noch ein bisschen besser erklären. Oder wie erklärst du dir, dass die Grünen wirklich jeden dritten Wähler verloren haben?
Ja, nächstes großes Thema. Also das ist für die Grünen, glaube ich, wirklich ein Schlag vor den Kopf. Und zwar auch deshalb, weil sie von weniger Menschen gewählt wurden. Ich muss ja noch mal ganz kurz, wo habe ich die Zahl, das Ergebnis der Grünen? 11,9%. Das sind -8,6. Man muss im Hinterkopf behalten, die letzte Europawahl war auch eine Klimawahl 2019. Klimaschutz war eines der Top-Themen überhaupt. Das war dieses Jahr einfach nicht. Wir hatten den Krieg bzw. den Frieden als das Top-Thema. Klimaschutz insgesamt in den letzten Jahren so ein bisschen, ja, auch schwieriges Thema. Heizungsgesetz wird von vielen auch als bevormundend wahrgenommen. Und das ist jetzt ein Erklärungsaspekt, den einige anbringen, um zu sagen, deshalb haben die Grünen verloren. Das kann tatsächlich sein. Das will ich als Grund überhaupt nicht ausschließen. Mir fällt aber was weiteres auf, nämlich, dass die Grünen wirklich auch in den Nachwahlbefragungen deutlich verlieren, was so die Expertise angeht beim Thema Klima- und Umweltschutz, und dass die Grünen bei ihrer Kernwählerschaft verlieren.
Gut, dann ziehen wir beide doch mal einen Strich drunter. Also die Ampel wurde relativ hart abgestraft. Wir haben einen CDU-Generalsekretär, der schon vom Kanzler fordert, dass er mal die Vertrauensfrage jetzt als konsequent stellen soll. Der CSU-Chef fordert sogar Neuwahlen. Was heißt denn dieses Ergebnis jetzt fürs Weiterregieren? Heißt das jetzt ein Jahr Wahlkampf bis zur Bundestagswahl oder wie?
Ja.
Danke an Katrin Püsker.
Nein, also es ist wirklich so. Ich gehe davon aus, und Kevin Kühnert hat das gestern, glaube ich, auch bei Mioska oder in einer der zahlreichen anderen Sendungen so gesagt, dass auch er davon ausgeht, dass das in der Ampel jetzt nicht unbedingt ruhiger wird. Heute haben zwar die Spitzen der Parteien der Ampelkoalition einander die Zusammenarbeit quasi versichert. Wie hat Christian Lindner es gesagt? Warte, ich gucke kurz in meine Notizen. Ich erwarte, dass der Koalitionsvertrag eingehalten wird. Dann gibt es keinen Grund, Vertrauen zu entziehen. Aber wenn wir jetzt wissen, dass die Haushaltsberatungen ja gerade anstehen, beziehungsweise wir schon mittendrin sind und in diesem Haushalt, es ist wirklich schwer, sich zu einigen, weil die Vorstellungen so weit auseinandergehen. Die FDP sagt, wir müssen wirklich sparen, dass die Schwarte kracht. Man will beispielsweise in der Entwicklungspolitik und damit auch der internationalen Klimapolitik Millionen einsparen. Auch im sozialen Bereich will man nochmal gucken, wo kann man hier was machen, um noch Geld einzusparen. Da geht es halt wirklich jetzt echt um die Wurst, während die anderen Koalitionspartner eher nochmal gucken, machen wir vielleicht doch Schulden, reformieren wir das, da was an der Schuldenbremse, können wir nicht doch irgendwie mehr Geld ausgeben oder zumindest so viel wie im letzten Jahr. Da wird jetzt wirklich hart miteinander gerungen. Und der Bundeskanzler ist jetzt einfach tatsächlich geschwächt durch dieses Ergebnis. Du hast die Vertrauensfrage schon angesprochen. Vielleicht noch einmal kurz erklärt, was das heißt. Also gemäß Artikel 68 des Grundgesetzes kann sich der Bundeskanzler versichern, ob seine Politik im Bundestag unterstützt wird. Also ob er noch die Zustimmung der Mehrheit der Abgeordneten hat. Da würde sich Olaf Scholz in den Bundestag stellen und fragen, vertraut ihr mir noch? Und ehrlicherweise, ich würde heute meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass alle aus der FDP-Fraktion sagen, jo, Olaf, nice, weitermachen. Insofern ist jetzt so mit diesem Wahlergebnis diese Haushaltsverhandlungen führen, good luck.
Ann-Kathrin Büsker drückt die Daumen aus dem Hauptstadtstudio raus und ich sage danke hier aus Köln. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Das ist definitiv einer dieser Tage, an dem man den Podcast gefühlt zweimal füllen könnte. Aber damit das hier nicht so lang wird, dass ihr es in doppelter Geschwindigkeit hören müsst, gehe ich hier mal langsam mit der Stimme runter. Und natürlich auch, weil ich weiß, dass wir in den kommenden Episoden immer noch mal vertiefen werden an der einen oder anderen Stelle. Spätestens, wenn alle Stimmen bei den Kommunalwahlen ausgezählt sind. Für heute sagen wir Danke fürs Hören. Also Justina Bronska und ich, Sarah Zerback. Tschüss und bis zum nächsten Mal.